Okay, heute am Pfingstsonntag möchte ich mit euch einsteigen und anschauen etwas über die Auswirkungen der Geistestaufe. Ich habe es mal so genannt, weil es dann kurz und knackig vom Thema ist. Auswirkungen der Taufe im Heiligen Geist. Johannes sagte von Jesus, dieser wird kommen und er wird euch in Geist und Feuer taufen. So, Auswirkungen der Geistestaufe, Nummer eins. Auswirkungen der Geistestaufe oder man konnte sagen, im Geist getauft und nun, was passiert jetzt? Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, was nun? Was passiert jetzt? Ich denke daran, früher haben Leute auch lange gebetet, Wochen, Monate, und sie meinten, wenn wir nur intensiv laut beten, lange beten oder fasten, dann wird uns Gott seinen Geist geben. Das ist natürlich ein total gesetzliches Werk, weil seit Jesus den Heiligen Geist oder der Vater, so ist es ja korrekt, seit der Vater den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hat, seitdem kann jeder Mensch, der an Jesus Christus gläubig ist, den Heiligen Geist empfangen durch Glauben. Ganz einfach durch Glauben. Wir müssen dafür nichts leisten, weil alle Leistungen für alles hat Jesus bereits erbracht. Wir müssen nichts leisten. Auswirkungen der Geist auf im Geist getauft. Und nun, wenn man dann sieht, Leute sind jetzt im Geist getauft. Ja, was jetzt? Jetzt habe ich's. Aber ich will mit euch heute anschauen, was die Bibel sagt. Zum Ersten überhaupt, Michael, irgendwie funktioniert das nicht. Okay, Auswirkungen der Geistestaufe ist das Thema heute Abend. Die Frage ist, wer kann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Wir haben das gerade in dem Filmausschnitt schon gesehen. Die Schrift sagt, Buße tun, aufgrund seines Glaubens sich taufen lassen und dann werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn wir Gott darum bitten. In Apostelgeschichte 2,38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, also metanoiate, ändert euren Sinn, metanoia, mitdenken, das heißt, denkt mit Gott mit, irgendwie haben wir Hall drin, metanoiate, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ach so, dann kann das doch nicht funktionieren, genau. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung. Ach, da habe ich einen Fehler gemacht, auf den Namen Jesu Christi. Dieses Hinein gehört hinterzu. Hinein in die Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, um überhaupt den Heiligen Geist empfangen zu können, sagt er, wir müssen also umsinnen, Buße tun, wie das in unseren Übersetzungen heißt, Metanoia, mit Gott mitdenken. So denken, wie Gott denkt und so leben dann, wie Gott lebt. Und dann lasse sich an jeder taufen hinein in die Vergebung der Sünden, also nicht zur Vergebung der Sünden, denn Vergebung der Sünden empfangen wir durch das Blut Jesu Christi, durch sein Opfer. Die Reinigung von unseren Sünden geschieht durch das Blut Jesu Christi. Und er sagt in 1. Johannes 1,7, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also hier, was hier eigentlich die Aussage ist, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi hinein in die Vergebung eurer Sünden. Das heißt, ich habe Jesus aufgenommen, ich bin von neuem geboren worden. Und in diesem Zustand, in diesem neuen Lebenszustand, in dem ich mich jetzt befinde, in diesem Gerettetsein, in diesem Wiedergeborensein, zu Jesus gehörig sein, in diesem Zustand, in dem ich jetzt lebe, in diesem Zustand hinein, lass dich taufen zur Vergebung der Sünden. Weil die Schrift kennt nur eine Taufe von Menschen, die freiwillig sich für Jesus entschieden haben und nicht aufgrund irgendeines Rituals zu Christen gemacht werden. Und dann, euch gilt die Verheißung, euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, euer Gott, herzurufen wird. Auswirkung der Geistestaufe. Wir sehen schon im Alten Testament, in 1. Samuel 10, die Verse 6 und 9. Ich habe das einfach nur mal so ein bisschen zusammen jetzt, also zwei Verse rausgezogen. Der Geist des Herrn, das Herz wird also verwandelt. Also im Alten Testament erlebte der Saul, der noch nicht König war, aber König werden sollte, zu ihm kam die Verheißung, dass er erfüllt werden würde mit dem Heiligen Geist und eine Verwandlung seines Herzens geschehen würde. Es heißt dort, der Geist des Herrn, sagt Samuel zu Saul, wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Vers 9 dann, und es geschah, als er, also Saul, sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, weil er wurde ja wohin geschickt, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. In Vers 10 und 11, als sie dorthin an den Hügel kam, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen und siehe, er weissagte mit den Propheten. Da sagten die Leute zueinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Also er hieß Saul, Sohn des Kisch. Ist Saul jetzt auch unter den Propheten? Was ist nur los? Also wir sehen, was hier gesagt wird, die Verheißung war, du wirst vom Heiligen Geist erfüllt werden und hier heißt es, und du wirst ein neues Herz bekommen und hier heißt es, und er bekam ein neues Herz. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und tatsächlich in ihrem Innern etwas ganz Neues passierte. Ich spreche nicht von Wiedergeburt. Bei unserer Wiedergeburt wirken der Heilige Geist und das Wort Gottes zusammen. Die Schrift sagt, wir hören Gottes Wort und der Heilige Geist nimmt dieses Wort und das Wort ist lebendig und wirksam. Das Wort, Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Wir nehmen also dieses Wort an, empfangen dieses Wort. Wir sagen, ja, Johannes 1,12, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und dann sagt die Bibel, denen, die das machen, gab er das Recht, Exousia, Vollmacht, Recht, Kinder Gottes zu sein. Und diesen Kindern Gottes hat er dann verheißen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, dass Philippus in Samaria ist und als er dort predigt in Samaria, da heißt es von ihm, dass viele Leute sich bekehrten und wie von neuem geboren wurden, aufgrund ihres Lebens jetzt, dass sie ihr Leben Jesus gegeben hatten, aufgrund ihrer neuen Geburt, die sie erlebt hatten, Christen geworden waren. Aufgrund dessen heißt es, ließen sie sich taufen. Und dann wurden sie der Gemeinde in Samaria dort hinzugetan. Und dann heißt es, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte und dass sie getauft worden waren, also jetzt auch zur Gemeinde Jesu gehörten, gerettet waren, hörten sie, die sind gerettet, sie sind getauft, sie gehören zur Gemeinde, aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und dann kommen die Apostel extra von Jerusalem nach Samaria und sie beten dort mit den Gläubigen, legen ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also in der Apostelgeschichte stellen wir etwas fest, zumal dass wenn jemand wiedergeboren ist, getauft ist, also Jesus angenommen hat, aufgrund seines Glaubens getauft wurde, dann ist er noch nicht geistgetauft. Wiedergeboren sind wir aufgrund des Werkes des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Das betone ich nochmal. Und wir sind dadurch gerettet. Aber Gott hat für uns noch mehr als Rettung. Er möchte, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Jesus und ja, oder Paulus, als er nach Ephesus kam in Apostelgeschichte 19, da heißt es, dass er dort 12 Männer traf und diese 12 Männer, sie dienten Gott, verherrlichten Gott. Und Paulus kam und wir sehen, wie selbstverständlich das war an dieser Fragestellung, dass man nicht automatisch gläubig und geistgetauft ist. Paulus fragt dann diese Gläubigen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Also er streitet nicht ab, er sagt doch nicht, ihr seid nicht gläubig, ihr gehört nicht zum Reich Gottes. Aber habt ihr damals, als ihr gläubig wurdet, auch den Heiligen Geist empfangen? Und dann sagen sie, wir haben nicht mal gewusst, dass ein Heiliger Geist sei. Das wussten wir gar nicht. Ja, sagt Paulus, und worauf seid ihr denn getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes. Und aufgrund dessen, sagt Paulus, gut, dann erklärte er ihnen das Evangelium, erklärte ihnen die Taufe Jesu. Dann heißt es, ließen diese 12 Männer in Ephesus sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Dann legte Paulus, achte, sie sind wiedergeboren, sie sind gerettet, inzwischen auch getauft. Und dann legte Paulus ihnen die Hände auf und dann empfingen sie den Heiligen Geist und redeten neuen Sprachen und weissagten. Also wir sehen immer, es ist eine Folge. Und das ist doch, was Petrus ja gepredigt hatte. Tut Buße, lasst euch taufen und dann empfangt Heiligen Geist. Das ist so. Wir sehen eine Ausnahme in der Bibel, in der es anders war, und zwar war das im Haus von Cornelius. Da sind während der Predigt, du musst dir vorstellen, während ich zu dir rede, fällt der Heilige Geist auf alle Anwesenden und sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Und dort im Haus von Cornelius, in diesem Heidenhaushalt, um es mal so zu sagen. So, und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und Petrus sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und er sagt, Mensch, ihr müsst euch jetzt taufen lassen auf den Namen Jesu. Da ließen sie sich sofort auf den Namen Jesu taufen, wahrscheinlich in dem Pool von Cornelius, gehe ich mal von aus. Der muss bestimmt sowas gehabt haben bei seinem Status, den er ja in der Gesellschaft hatte. Auf jeden Fall wurden sie getauft. Dann kommt Petrus nach Jerusalem und dann gibt es erstmal Zorres. Da gibt es Ärger. Wie konntest du diese Heiden taufen? Das sind keine Juden. Petrus sagt, tut mir leid, es ging nicht anders. Er erzählt die Geschichte, wie er dorthin geführt wurde. Und dann sagt er, ihr müsst wissen, während meiner Predigt wurden sie geistgetauft. Und sagt Petrus, sie empfingen den Heiligen Geist genauso wie auch wir, was wir hier gerade in Apostelgeschichte 2, Abvers 1, fortfolgende gesehen haben. Und wenn sie vom Gott im Geist getauft wurden, ich konnte nicht sagen, ihr dürft nicht im Wasser getauft werden. Und aufgrund dessen taufte ich sie. Da waren alle beruhigt und haben gesagt, na ja, dann ist das schon in Ordnung. Aber von der Bibel her ist es in der Regel Glaube, Jesus in sein Leben aufnehmen, von neuem geboren werden, Taufe, Glaubenstaufe, Wassertaufe, ich liebe das Wort nicht, ich liebe es Glaubenstaufe, weil im Wasser kannst du auch einen Heiden taufen und du kannst sogar jemand untertauchen, der ein Satanist ist, im Wasser untertauchen und der sagt, jetzt bist du getauft und der kann Satanist bleiben, sondern ich spreche von einer Glaubenstaufe, Glauben aufgrund des Glaubens an Jesus Christus und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und hier sehen wir bei Paulus das Herz. Er bekam ein neues Herz, aber Saul, in 1. Samuel 10. Saul aber blieb, wie wir später feststellen, nicht dabei. Aber das wäre sicherlich ein anderes Thema. Lass mich diese Frage kurz beantworten. Wenn ich also den Heiligen Geist empfange, Geist getauft werde, bin ich dann jetzt also dazu verurteilt, unter dem Heiligen Geist zu laufen? Und ich kann nicht mehr anders, nur noch so und zittern vielleicht und zappeln durch die Gegend laufen. Was machst du da? Ja, der Heilige Geist leitet mich gerade. Da würde jeder sagen, also bitte, kann es auch ein bisschen anders sein. Nein, wir sind immer noch Menschen mit einem freien Willen und wir entscheiden. Saul entschied sich, Menschen mehr zu fürchten als Gott. Und ging nicht hinein in die Erneuerung seines Herzens. Auch wenn du geistgetauft bist, wirst du und ich immer wieder herausgefordert, mit Gott zu leben oder nicht. Nur hier empfangen wir natürlich den Geist Gottes als Geist der Kraft, so dass wir wirklich entscheiden können, ihm zu dienen. Aber ich gehe jetzt erstmal, greife mal jetzt nicht weiter vor. Dann sehen wir den Petrus. Ich habe hier geschrieben, vom Großmaul und Verräter zum kraftvollen und mutigen Zeugen. Ihr wisst noch, als Jesus da war und sagte, Leute, ich werde jetzt bald sterben, man wird mich umbringen und dann werdet ihr allein sein. Da hat Petrus gesagt, Herr, das widerfahre dir bloß nicht. Petrus war immer irgendwie ein Draufgänger. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. So, und Jesus sagt, nein. Und dann sagt Jesus, die werden mich töten, Petrus. Und dann sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Du musst wissen, bevor sie dich töten, stelle ich mich davor und dann muss man zuerst mich killen. Also erst sterbe ich und dann du, Herr. Und ich glaube, dass er das in dem Moment total ernst meinte. Ich glaube nicht, aber er war so dieser Typ, ihr wisst so, Jesus kommt auf dem Wasser, Herr, wenn du es bist, sag ich soll rausjumpen. Und dann sagt Jesus, na komm, und dann ist es und dann läuft er ein bisschen und dann gluck, 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 gluck. Dann, weil die Wellen so hoch waren. Also Petrus war schon ein besonderes Kaliber. Aber dieser Petrus, er ist also da und sagt, ich werde mit dir sterben. Und wir wissen, was geschieht. Das ist, als sie dann in Gethsemane sind und Jesus verhaftet wird, war einer der schnellsten Läufer, sagen wir, Wegläufer. Ja, er hat nochmal mit dem Schwert reingeschlagen und hat gesagt, ja, also hier, da müssen wir doch nochmal wirklich hier unseren Herrn verteidigen. Aber dann sagt Jesus, Petrus, steck das Schwert weg. Petrus war ganz konfus und er sagt, nichts wie weg. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du nachts manchmal fährst, dann siehst du die Feldhasen, wie sie über die Felder wetzen. So ungefähr stell dir vor, Petrus weg, nichts wie fort. Und dann, aber gucken will ich ja doch, was sie mit meinem Jesus machen. Und er geht in diesen Hof, wo die Soldaten Jesus die Barthaare ausrupfen, wo sie ihn schlagen, ihm die Dornenkrone aufsetzen. Und Petrus sitzt da und da kommt er so, sitzt er da so und dann sagt Markt sowieso, hallo. Du gehörst ja auch zu denen. Ich habe dich mit dem gesehen.
Frau, ich doch nicht. Ich gehöre nicht dazu.
Nein, ich gehöre nicht dazu. Dumme Weiber, ich setze mich woanders hin. Er geht zum anderen Lagerfeuer und setzt sich dorthin. Ach ja, ja, die ist wenigstens nett. Hallo? Ja? Du gehörst auch zu, also du bist ja total beknackt, also ich glaube, ihr habt hier alle irgendwie wirklich, habt den Schuss langsam, also hör mir auf mit so einem Quatsch, am besten setze ich mich wo allein hin, was soll denn das? Da guck, den habe ich gesehen, der war auch dabei, hör auf, ich war nicht dabei, verflucht will ich sein, wenn ich ihn kenne, Petrus. Und dann, was dreimal? Der Unterschied ist, als der Hahn krähte, tat jemand Buße. Ich krähe und ihr lacht. Also schon irgendwie Unterschied. Also auf jeden Fall, der Petrus, und dann heißt er, guckt zu Jesus, und Jesus guckt ihn an. Und er sah, dass Jesus ihn nicht verdammt, ihn nicht verurteilt. Jesus wusste, mein mutiger Petrus, in dieser Stunde wird er kneifen. Und Petrus ging hinaus und er weinte ganz herzlich, herzzerreißend, sagt die Bibel, weinte er. Und er tat Buße und ich glaube, wenn jemand Verdammnisgefühle gehabt hat an diesem Tag, dann war es er. Und er verurteilte sich. Dieser Petrus, gekniffen, vorher gesagt, für Jesus sterbe ich. Und dann, was hat Jesus gesagt? Lass uns mal anschauen, Apostelgeschichte 1. Wenn wir getauft werden im Heiligen Geist, dann werden wir Kraft empfangen und wir werden Zeugen sein. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, weil er sagte, wartet in Jerusalem, was wir erst gesehen haben, diese Passage im Film. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen so sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Ende der Erde. Also Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt und ihr müsst darauf warten, es genügt nicht, gläubig geworden sein, wiedergeboren sein, getauft worden sein. Nein, ihr müsst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Vor Dienstbeginn ist immer Erfüllung mit dem Heiligen Geist angesagt. Vor einem Weitergehen im Glauben ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist angesagt. Ist Geistestaufe, um es mal bei diesem Begriff zu lassen, angesagt. Und wir wissen, wie wir es gerade gesehen haben, sie sind dort in Jerusalem. Das, ich lese es nochmal, was wir gerade schon vorgelesen oder vorgesprochen bekamen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes, wörtlich der Tag des 50. Tag nach Darbringung der Erstlingsgabe, auch Fest der Wochen genannt, erfüllt war, es war also ein jüdisches Fest, waren sie alle an einem Ort beisammen. Es hat 50. Pentecost, Pfingstfest. So waren sie an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen in zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich, wörtlich es setzte sich, auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Bibel sagt, wenn wir im Geist getauft werden, dann reden wir entweder in einer Menschensprache oder in einer Engelssprache. Es gibt über 6000 Sprachgruppen auf dieser Erde. Wenn du im Geist getauft bist, dann redest du entweder in einer dieser Sprachgruppen, eine Sprache, die du nie gelernt oder gehört hast, oder auch in einer Engelssprache, so steht es geschrieben. Du musst dir, kannst dir mal vorstellen, du bist irgendwo im Urwald unterwegs und auf einmal im Urwald irgend so ein Indianer hat noch seinen Kopfschmuck im Kopf, aber hat Jesus in seinem Herzen, ist getauft worden, ist geisterfüllt worden und der betet da in Deutsch, mitten im Urwald. Und du sagst, hü, hallo, zieht dich aus wie ein Landsmann, aber zumindest verstehen wir uns. Du sagst, hallo Brüderchen, wie geht es dir? Und jetzt ponimai, ich nichts verstehen. Warum? Weil seine Sprachenrede ist das Deutsch vielleicht. Weil wir reden, wenn wir in Sprachen reden, in irgendeiner Sprache, da gibt es ganze Bücher von, die berichten, wie Leute in einer Menschensprache redeten. Wir haben es auch hier gehört. Wir hören sie in unseren Sprachen reden. Pater, Meder und so weiter und so fort. Sie reden in unseren Sprachen, diese Leute, die dort sind. Und Jesus hatte gesagt, also ihr werdet Kraft empfangen. Hier erfüllte sich das Versprechen Jesu. Der Heilige Geist kam zu Pfingsten und die Folge war, dass dieser Petrus ein anderer Mann wurde. Er wurde verwandelt, ein verwandelter Petrus. Wir wissen, dass er eingesperrt wurde, verhaftet wurde, eingesperrt, geschlagen wurde, gefoltert wurde. Man sagte, wir werden dich töten und all diese Dinge. Und sie sagen, wir wollen nicht mehr, dass du und ihr in diesem Namen Jesus spricht. Und wir sehen hier in Apostelgeschichte 4, die Verse 18 bis 20, und als sie gerufen hatten, also die hohen Priester, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und sie reden weiter. Ein Petrus, der vorher gekniffen hatte, der zwar behauptet hatte, ich werde für dich sterben, aber die Taten folgten nicht. Aber jetzt ist er zu Pfingsten, ist er erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und er hat das erlebt, was Jesus versprochen hatte. Er hat Kraft empfangen und ist ein mutiger Zeuge. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und er lässt sich nicht mehr unterkriegen. Er sagt, da müsst ihr mich umbringen, da müsst ihr mich töten. Wir sehen der Paulus, der Verfolger der Gemeinde, der sich sogar bis nach Rom schleifen lässt und sagt, ich werde niemals von diesem Jesus lassen und ich werde mich auch nicht dem unterstellen, nicht mehr zu reden von diesem Namen Jesus. Menschen, die im Geist erfüllt wurden, die verändert wurden, Kraft empfingen für ihr Leben und Zeugen Jesu Christi wurden. Wir sehen auch eine verwandelte Gemeinde. Die Leute, die sich hinter verschlossenen Türen versteckt hatten nach der Auferstehung Jesu. Die Leute, die auch am Pfingsttag im Obergemach waren und sagten, hoffentlich macht uns keiner was, hoffentlich stört uns keiner was. Horch, wie diese Leute auf einmal, nachdem sie geisterfüllt sind, beten. Herr, Apostelgeschichte 4, 29 bis 31, sieh an ihre Drohungen. Gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Ja, noch mehr Publicity. Noch mehr in die Öffentlichkeit, noch mehr die Taten und die Werke Gottes. Alle Leute, seid ihr denn bescheuert? Das gibt doch noch mehr Ärger. Das gibt doch noch mehr Druck. Das gibt doch noch mehr Verfolgung. Das gibt noch mehr von euch, die über diesen 1 Meter hohen Stein gebunden werden und dann ausgepeitscht werden mit 40 weniger 1, sprich 39 Peitschenhiebe. Wisst ihr denn nicht, worum ihr da betet? Habt ihr sie noch alle? Wenn ihr so betet und das geschieht, worum ihr betet, dann kriegt ihr noch mehr Prügel. Und wir wissen, bald darauf werden Leute getötet. Bald darauf wird die ganze Gemeinde zerstreut. Überall in die damals bekannte Welt. Aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Warum? Sie haben etwas erlebt. Der Heilige Geist ist in mein Leben gekommen. Ich weiß um die Präsenz Gottes in meinem Leben. Und nichts kann mich mehr zurückhalten, von diesem Namen zu reden. Herr, sieh an ihre Drohung. Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und wenn du weiterliest in deiner Bibel, da heißt es, und der Herr bestätigte ihr Wort, wo immer sie hingingen, durch Zeichen und mit folgende Zeichen in Erweisung der Kraft. Überall, wo sie hinkamen, merkte man, hier ist Jesus am Werk. Hier ist Jesus voll Power, voll Kraft. Hier waren Zeugen unterwegs, die sagten, dann werden wir eben sterben. Aber niemals werden wir schweigen von unserem Jesus. Hallo, wo sind wir heute in unserer westlichen Welt? Da kommt jemand, wenn du sagst, Jesus ist allein der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dann schreit die Presse und die Medien, intolerant. Jo, und da kuschen wir schon. Ja, will ja auch nicht intolerant sein. Wir sind ja gut erzogene deutsche Bürger. Nein, wir sind, entschuldige, ich habe neulich gesagt, ein humanistisches Pack. Humanistisch erzogen, gottlos erzogen. Was wir wirklich in der westlichen Welt, in der Christenheit brauchen, ist eine radikale Bekehrung. Von den Pfingstlern durch die ganze Bank, durch alle evangelikalen Lager brauchen wir eine Bekehrung. Eine richtige Bekehrung zu Gott und dass sie mal wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das brauchen wir. So, Jesus sagt also, die Schrift sagt hier also, sie waren erfüllt und sie predigten mit Freimütigkeit, ließen sich nicht unterkriegen. Du siehst die Drohungen, du siehst, Herr, wir wollen noch mehr Freimütigkeit. Wir wollen so viel Mut haben, dass wir nicht unseren Mund halten. Was sagt Paulus in Epheser 6? Betet alle Zeit für mich in Geist, in Sprachen, damit mir Freimütigkeit gegeben werde, meinen Mund aufzutun, dass ich bloß nicht kneife, wenn man mir irgendwo den Mund verbieten will. Und wir wissen, Paulus wurde geschlagen, er wurde wie tot liegen gelassen, er wurde eingesperrt. Ach, es ging ihm wirklich nicht gut. Und dann ging er aus der einen Stadt verwundet, zerschlagen, mit zerschundenem Rücken in die nächste Stadt und mit seinem kaputten Rücken geht er und predigt weiter. Er sagt, ja, ich komme zu euch mit viel Schwachheit. Ja, ich komme, mein Körper ist geschwächt. Aber ich habe euch etwas zu sagen. Es ist in keinen anderen Namen den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden soll. Es ist kein anderer Name, in dem Heil ist, als in dem Namen Jesus. Er schwieg nicht. Und die nächsten Prügel, der nächste Kerker wartete bereits wieder. Sie sehen, erfüllt vom Heiligen Geist und welch eine Dynamik sich da freisetzt, welch eine Kraft und welch ein Mut, Zeuge für Jesus Christus zu sein. Jesus selber brauchte die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es heißt in Matthäus 3,16, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Andere Übersetzung sagt, auf ihm bleiben. Und wir sehen auch hier bei Jesus, bis zu diesem Ereignis hörst du von Jesus so gut wie gar nichts. Außer die Beschneidung, Flucht nach Ägypten und so weiter. Aber du hörst nicht viel. Du hörst von keinem Wunder, du hörst von keiner Krankenheilung, du hörst von keinem einzigen Zeichen. Du hörst gar nichts. Aber jetzt wird dieser Jesus Geist getauft. Und nach dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht er und sucht 40 Tage die Gegenwart Gottes. Also bei Pfingstlern und Charismatikern ist das heute so, wenn du für Geist getauft worden bist, dann gehst du auf jeden Fall nicht nochmal 40 Tage beten, dann gehst du wahrscheinlich irgendwo und sagst so, jetzt habe ich genug gebetet, jetzt wollen wir mal 40 Tage Pause machen. Aber die gingen her und sie betete 40 Tage und fastete. Und er wurde stark angegriffen und wir wissen, dann kommt er dort zurück aus dieser Wildnis. Und was macht er? Etwas ganz Unchristliches. Er verwandelt 600 Liter Wasser zu bestem Wein. Hallo? Dieses erste Wunder tat Jesus, damit seine Herrlichkeit offenbar würde. Also du brauchst jetzt wirklich kein Weingut kaufen und sagen, ich will auch meine Herrlichkeit offenbar machen. Da lief das anders. Das war eine schnellere Variante. 600 Liter. Überleg dir mal, 600 Liter Wein. Und der Bräutigam kommt und sagt, hör mal zu. Was ist denn hier los zu seinem Mundschenk? Sagte du, bisher haben die den Fusel gekriegt. Wir haben zwar gedacht, es ist guter Wein, jetzt haben die Leute schon alle eine Kiste, alle sind schon wirklich am Dödeln und jetzt kommt der leckere, gute Wein. Also ich denke mal, nach der Hochzeit, für die nächsten Monate, Jahre, ich weiß nicht, wie viel sie an dem Abend noch gebechert haben, aber ist sicherlich noch ein ganz Teil übrig geblieben. Jesus arbeitete oder trat erst öffentlich auf oder wir sehen, dass sein Leben begleitet wird von Zeichen und Wundern, nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und in Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, dass Jesus in dieser Salbung diente, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er zog umher, er heilte und befreite. Alles in der Kraft dieses Heiligen Geistes. Ja, wir gehen heute her und sagen, oh, wir sind im Geist erfüllt, aber wir sehen nicht die Auswirkungen, wir sehen nicht die Taten. Wenn wir im Geist erfüllt sind, in der Salbung des Geistes gehen und wir haben sie bekommen, die Schrift sagt, ihr habt die Salbung, wenn wir erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Wir haben sie, nur die Frage ist, was machen wir mit dieser Salbung? Genießen wir sie für uns? Benutzen wir sie einfach, um noch schönere Gebetsgottesdienste zu haben? Ich meine, wir sind ja als gläubige Pfingstler und Charismatiker, sage ich ja mal, sehr egoistisch. Ich meine, ihr andere natürlich auch. Aber ich bleibe ja mal hier bei uns im Haus. Wir sind ja sehr egoistisch. Noch eine schönere Gebetszeit. Oh, ich war dann so in dem Herrn. Und dann wir versinken und wir verschnaufen bei ihm. Und wir wollen nochmal auf Vatis Schoß. Und wir wollen nochmal bei unserem Vater im Himmel im Arm sein. Und so bewegen sich unsere Wochen und Monate. Noch ein bisschen beim Papa. Noch ein bisschen ruhen im Geist. Nochmal umfallen. Nochmal vielleicht zittern. Nochmal vielleicht schweben. Und nochmal... Und das ganze Leben verbringen wir mit Zeit, wofür wir überhaupt nicht gesalbt wurden. Sondern wir haben die Salbung bekommen, damit, was Jesus, von Jesus gesagt wird, der umherzugehen, zu unseren Arbeitskollegen zu gehen, zu den, unseren Mitstudenten zu gehen, in die Märkte und Plätze zu gehen und mit den Menschen dort über Jesus zu sprechen und ihnen zu predigen und ihnen zu zeigen, dass Jesus Christus auch heute noch derselbe ist. Und da wir erfüllt sind, getauft sind im Heiligen Geist, und woran merken wir das? Weil wir ja in neuen Sprachen reden, weil das ist das Anfangszeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in neuen Sprachen reden, wir haben das alles, aber wie benutzen wir das? Ich sagte, Saulus benutzte seine Erfüllung nicht, um zu dienen, sondern um jetzt vor dem Volk verherrlicht zu werden und nicht dumm dazustehen. Und Samuel sagt, deine Zeit ist abgelaufen. Du bist nicht auf dem richtigen Weg. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und Jesus sagt es ausdrücklich in der Apostelgeschichte 1,8, damit ihr Kraft empfangt für euer Leben und auch wirklich für ein dynamisches Leben als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt. Nicht damit wir uns übertreffen im Sprachenreden und Auslegung. Und das sind alles Werkzeuge. Die Geistesgaben sind Werkzeuge für unseren Dienst in dieser Welt. Dafür sind sie uns gegeben. Und Gott möchte dich heute Abend, wenn du schon mal erfüllt warst mit dem Heiligen Geist. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass Menschen dann immer wieder neu zu Gott kommen, sagen, Gott, füll mich neu. Und eine neue Erfüllung erlebten, ein neues Eintauchen in den Geist Gottes erlebten. Aber wir sehen auch immer solche, die noch nie geistgetauft waren, die zwar gläubig geworden waren, die wiedergeboren waren, die getauft waren, aber die noch nicht geistgetauft waren. Und dann kommen sie und sie erleben die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Und das war immer so spektakulär, dass Simon der Zauberer sagt, Mensch, wenn man diese Gabe kriegt, diese Geistestaufe, das ist so phänomenal. Und dann bietet er den Aposteln Geld an und sagt, Leute, könnt ihr mir wirklich diese Gabe, das Rezept dieser Gabe verkaufen? Und was sagt der Apostel? Hey, fahr zur Hölle mit all deinem Geldgierheit und mit deinem üblen und schlechten Herzen. Und versteh, wir haben den Heiligen Geist empfangen für einen Auftrag. Kraft empfangen. Einmal Kraft für unser Leben, Kraft für unseren Dienst, aber auch mutige Zeugen Jesu zu sein. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Gemeinde erlebte Verwandlung. Jesu Leben erlebte jetzt einen Senkrechtstart des Dienstes, und er zog umher und diente den Menschen, heilte sie, befreite sie, die vom Teufel überwältigt waren. Weitere Auswirkungen der Taufe, der Erfüllung im Heiligen Geist. Ich will euch das einfach mal lesen. Ich empfehle euch so ein kleines Heft, in dem wir das etwas zusammengestellt haben. Das Sprachengebet gibt es in der Bücherstube. 10 Gründe, warum Gott uns das Sprachenreden gegeben hat. 10 Gründe, warum diese Dinge uns geschenkt wurden von Gott. Erster Grund, in anderen Sprachen zu reden, ist, es ist das Anfangszeichen. Weil wie um alles in der Welt willst du wissen, ob du erfüllt bist vom Heiligen Geist oder nicht. Und deshalb hat Gott generell für alle, die Geist getauft werden, als Anfangszeichen das Sprachenreden gegeben. Damit jeder weiß, ich bin jetzt wirklich erfüllt. Ich spekuliere nicht, das kann mir keiner mehr streitig machen, das kann mir keiner wegtheologisieren. Das Anfangszeichen für Geistestaufe ist immer absolut Sprachenreden. Und in der Regel sogar verbunden mit Weissagung. Der erste Grund also, wenn wir im Geist getauft werden, in Sprachen zu reden, ist, dass wir wissen, ja, es ist tatsächlich jetzt so geschehen. Der zweite Grund, das Sprachengebet dient zur geistlichen Erbauung. Denn wer in Sprachen redet, 1. Korinther 14,14, erbaut sich selbst. Der dritte Grund für das Sprachenreden ist, das Sprachengebet erinnert uns an die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. Wenn ich in Sprachen rede und anfange und Gott anbete, oder überhaupt, wenn ich in Sprachen rede, dann merke ich, wie der Heilige Geist da ist. Karabashuka laba hana makutaraba. Ekalabasoa ne makatuashata. Ein katiriato koroboso. Ich merke, wie er da ist. Ich merke, wie er wirklich auf Wärme nach oben hineinsteigt in meinen Körper. Ich spüre, er ist da. Und ich weiß, wenn ich in Sprachen rede, ja, er wohnt in mir. Ich bin wirklich, wie es im Korintherbrief heißt, ein Tempel des Heiligen Geistes. Der vierte Grund des Sprachengebets ist, wenn ich wie in Sprachen beten, beten wir immer in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Ja, und wir können, was ist, wenn ich sage, Mensch, also du, wie du gebildet bist und wie du ausschaut, oder ihr als Ehepaar, also ich denke mal, die schicken, die sollten in die Mission, die haben auch so ein Herz für Immigranten und so weiter, wir schicken sie, und dann sage ich, oh Herr, schicke sie, schicke sie, schicke sie, schicke sie, schicke sie. Und ich meine das ernsthaft, ich meine das ehrlich, von ganzem Herzen. Und ich denke immer, oh, warum geht das nicht mit meinem Gebet, dass sie nicht hingehen, warum? Weil Gott sagt, Herbert, das war ein ganz einfach ein seelisches Gebet. Ich habe überhaupt nicht vor, dass Sie in die Mission gehen. Sie sollen in Deutschland bleiben und Sie sollen hier schaffen und das Evangelium verkündigen. Aber wenn ich für Sie bete, für den Dienst, deshalb sagt Paulus auch so klar in Epheser 6, Paulus sagt niemals, dass wir in einer uns bekannten Sprache für ihn oder für andere beten sollen. Er sagt immer, betet für mich im Heiligen Geist, betet für mich im Geist in neuen Sprachen. Und dann sagt er, und auch für alle Heiligen betet auch in Sprachen. Und ich bete, Vater, dein Wille, dein Plan soll für dieses Ehepaar geschehen. O Rabakatalabashu, was immer du vorhast, Herr, das wird geschehen. Goroboshin kalaradiason doroboso. Ich spreche deine Freiheit und Herrlichkeit aus und deine Pläne, dass die zustande kommen. Ich mache Gott nicht Vorschläge, was er mit ihnen machen soll. Ich überlasse es Gott. Aber im Geist bete ich. Und wenn ich im Geist bete, da kann es durchaus zielgerichtet innen drin sein, im Geheimnis des Gebetes von Gott und dem Heiligen Geist, zwischen mir und Gott, und Gott durch den Heiligen Geist. Da ist es durchaus so, dass dann zielgerichtet gebetet wird. Ich bete immer im Willen Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich in Sprachen bete, deshalb, Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Wir sehen in 1. Korinther 12, er sagt, da beklagt er und sagt, stellt eine Frage, reden alle in Sprachen? Nee, sagt er, ist nicht. Und dann schauen wir in 1. Korinther 14, sagt er, ich will aber, dass alle in Sprachen reden. Ich will, dass alle in Sprachen reden. Und am Schluss von 1. Korinther 14 sagt, behindert nicht die Leute in Sprachen reden, im Sprachengebet. Wie sieht das aus mit Auslegung? Die Bibel zeigt uns, Sprachengebet muss nicht ausgelegt werden und Sprachensingen muss nicht ausgelegt werden. Was ausgelegt wird, ist Sprachenrede als Weissagung. Sprachenrede, wo man jemand eine Sprachenrede hat, so wie wir es auch letzten und vorletzten Sonntag hatten, jemand hat eine Sprachenrede und ein anderer hat die Auslegung. Das muss ausgelegt werden. Wenn ich jetzt bete zu Gott, oh Shakita Rabasson, Rabassai, da bete ich für Gott und mich, zwischen mir und Gott, Rabasson, das können wir auch im Chorgebet machen, Rabakutashaya, oh mein Vater, Rabosualakatebashaya, da bete ich Gott an. Aber wenn ich eine Sprachenrede als Botschaft habe, als Weissagung, da kommt ein ganz anderer Tenor, da legt der Heilige Geist es ganz anders hin. Das klingt dann in etwa vielleicht so. Mbora sandara lavakata, shua lakaya somo, ambarahali anako tiabasanta, e kaloria samo, eleaka shua pa. Das ist ganz klar. Und dann hat jemand die Auslegung dazu. Diese Form der Sprachenrede wird ausgelegt, sagt die Bibel. Das Sprachengebet und Sprachengesang wird nicht ausgelegt. Es dient zur Erbauung zwischen uns und Gott, für unseren Geist, wie wir es auch gerade schon gelesen haben. Fünfter Grund, das Sprachengebet erbaut unseren Glauben. Ihr aber, geliebte Judas 20, heißt es, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Und sechster Grund, durch das Sprachengebet können wir uns von aller weltlichen Verschmutzung reinhalten. Ihr könnt das näher nachlesen hier. Nachher das Heftchen. Das Sprachengebet siebtens gibt uns die Fähigkeit, für Unbekanntes zu beten. Ja? Und ich sage immer wieder auch in der Fürbitte, wir wissen ja oft nicht, was wir beten sollen. Der Heilige Geist sagt, bete für Person sowieso. Und dann fange ich an zu beten. Ich weiß nicht, was diese Person hat. Aber dann fange ich an. Und dann sage ich, Vater, ich bete jetzt für, was weiß ich, sagen wir mal, Lieschen Müller. Alicia Müller braucht Gebet, sagt der Heilige Geist. Ja, was ist denn? Ja, ich weiß von der Schrift, der betet im Heiligen Geist für alle Heiligen. Also ich, Vater, du weißt, was mit Alicia Müller ist. Und ich bete jetzt, Robo Sekita Rabashanda Kalabasai für Alicia Müller. Imbarahayo Sukuruwa Sendevakai. Und dann merke ich im Gebet, sagt die Bibel, wenn wir in Sprachen beten, empfangen wir ein Rema. Und auf einmal merke ich, wie auch deutsches Rema mit reinkommt. Also Rema vom Heiligen Geist Worte. Nein, sie wird standhaft sein. Ja, Standhaftigkeit, das spreche ich jetzt aus über ihr Leben. Das ist ein Rema, empfangen durch den Heiligen Geist. Interessanterweise, wenn man dann so Leute dann hinterher anruft oder sich später trifft und fragt, du, da und da habe ich ganz intensiv für dich gebetet, was ist da bei dir gewesen? Da wäre ich bald gefallen, sagte mir eine Person. Oder eine andere Person, ich hatte auf der Arbeit so Druck, ich habe gedacht, ich werde nicht Herr der Situation. Und auf einmal war der Druck verschwunden. Ich weiß nicht, was dort ist, aber der Heilige Geist weiß es. Und wir beten im Geist, und während ich im Geist bete, passiert dort an dem anderen Ort das, was Gott möchte, dass es geschieht. Das Sprachengebet gibt uns die Fähigkeit, für Unbekanntes zu beten, gerade auch in der Fürbitte. Achter Grund, das Sprachengebet erfrischt uns im Geist. Und er sagt, die Bibel sagt, das ist uns Ruhe und das genieße ich. Gerade wenn ich einen arbeitsreichen Tag gehabt habe oder wenn ich viel Dienst oder viel Seelsorge gehabt habe und ein anderer Seelsorgetermin hinterher noch ansteht, dann gehe ich einfach 5 Minuten wohin. Und dann setze ich mich wohin und dann bete ich im Geist. Und wenn es da nirgendwo einen Raum gibt, wo man sich hinbeten kann, dann gehe ich auf das stille Örtchen. Und dann die Klappe runter, dann setze ich mich dorthin und dann bete ich ein paar Minuten im Geist. Was sagt die Schrift? Während ich das tue, werde ich erfrischt, werde ich auferbaut und dann komme ich wieder mit neuer Energie und mit neuer Kraft in das nächste Gespräch oder in die Fortfolge des Dienstes. Das Sprachengebet erfrischt uns im Geist. 9. Das Sprachengebet, da bringen wir Gott Danksagung. 10. Grund, das Sprachengebet hält deine Zunge im Zaum. Jakobus sagt, niemand kann die Zunge des Menschen im Zaum halten. Aber wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und uns vom Heiligen Geist auch jetzt leiten lassen, wird unsere Zunge im Zaum gehalten. Ihr könnt das alles dann nachlesen, wie gesagt, in der Bücherstube, dieses kleine Heft. Es gibt noch einen ganz wichtigen anderen Punkt, auch den die Schrift uns nennt in Bezug auf das Sprachengebet. Das will ich euch nochmal vorlesen, obwohl ich es sicherlich schon mal vorgelesen habe. Die heilende Wirkung des Sprachengebets. Dr. Carl Patterson von der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma, ist ein Gehirnspezialist. Er forschte auf dem Gebiet der Beziehung von Sprachengebet, also Zungenrede, und dem menschlichen Gehirn. Er entdeckte erstaunliche Zusammenhänge. Durch Forschung und Tests fand Dr. Patterson heraus, dass beim Gebet in neuen Sprachen unser Gehirn einzigartige Aktivitäten aufweist. Während wir nämlich in Sprachen beten, schüttet unser Gehirn 2 chemische Substanzen aus, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigern. Dies fördert Heilung in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von dem man bisher annahm, dass er keinerlei Funktion hat. Nur beim Sprachenreden tritt er in Aktion. Sollten wir nicht, um es mit Paulus zu sagen, mehr in Sprachen beten als je zuvor? Heilung kommt in unseren Körper. Und immer wieder, wenn ich merke, da ist Anflug von Krankheit oder dergleichen, dann fange ich an, im Geist zu beten. Weil dann kommt Gesundheit in meinen Körper. Dann kommt Gesundheit in meinen Körper. Und ich lade dich heute Abend ein, so hineinzutauchen in diesen Heiligen Geist und dass Gott der Vater dich hineintauchen kann in den Heiligen Geist und du erfüllt mit dem Heiligen Geist und ihn in neuen Sprachen preisend heute Abend nach Hause gehst. Wer kann die Geistestaufe empfangen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wir haben schon erst gesagt, Buße, also Metanoia, Glaubenstaufe und dann empfangen wir den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2,39, wem gilt sie? Denn euch gilt die Verheißung, also denen damals, euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Gibt es heute Abend ein paar Hinzugerufene zu Gott? Sind welche da, die zu Gott gehören? Tatsächlich, ihr gehört zu Gott. Also, dann gilt die Verheißung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wem? Uns. Dir. Es gehört uns. Allen, die in der Ferne sind, welche Gott, der Herr, immer auch herzurufen wird. Jesus sagte in Lukas 11, 13, wie wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater vom Himmel? Jesus geht und er erzählt davor und sagt hier, leitet diese Geschichte ein, bittet und es wird euch gegeben. Suchet, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan werden. Und dann sagt er, jetzt stell dir vor, da ist ein Vater, ein Sohn oder ein Kind, das kommt zum Vater und sagt, du, Papa, ich würde gerne ein Brot haben. Und der Vater geht her und gibt diesem Kind eine Schlange oder einen Stein jetzt. Und so, ne, überleg mal, also ich bin Vater, ja. Selbst wenn meine Kinder nicht so laufen, wie ich das will, selbst wenn sie vielleicht gerade einen Bock abgeschossen hätten, aber wenn sie sagen, Papa, ich habe Hunger, kannst du mir ein Brot geben? Da bin ich nicht an Maritas Blumenbeete gegangen und habe einen Stein geholt und habe gesagt, guten Appetit. Nein, ich bin ein Vater, der in der Lage ist, wirklich sich zu ärgern vielleicht. Du kannst sowas nicht, da bist ja dem allen gestorben. Aber wir sind Väter, Menschen, die Fehler machen können. Und Jesus sagt, wenn schon ihr, die ihr arg seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und ich will dir etwas sagen. Es gibt so manchmal so neunmal kluge Leute in unserem Land, die gehen her, ja, du musst aber aufpassen, wenn du betest, dass da nicht ein falscher Geist auf dich kommt. Also wirklich, wenn du unter der Dusche bist, kriegst du Dusche ab. Wenn du beim Bauern hinter der Jauche, hinterm Jauchekübel stehst, kriegst du Jauche ab. Also wenn ich zu meinem Vater im Himmel komme und sage, Vater, erfülle mich mit deinem Geist, glaub mir, dann schmeißt er nicht mit Steinen, schickt keine Skorpione, schickt keine Schlangen, schickt auch keine Dämonen. Gott ist doch nicht bescheuert. Entschuldige, dass ich das so frei sage. Das macht er nicht. Er sagt doch, wenn doch ihr als Menschen schon so vernünftig seid, dein Kind bittet dich um dein Ei. Um ein Ei. Will er, Papa, krieg ich auch ein Ei. Nein, Eier esse ich selbst. Nee. Nein, ich auch nein. Und das Kind, ja, das ist alles zu teuer. Schatz, hol mal einen Kieselstein aus deinem Beet. Und dann kriegen sie den im Eierbecher rein. Mit dem Löffelchen, ja, ist hart gekocht, klingt hart. Ne? Nein, würden wir nicht tun. Natürlich werde ich auf mein Ei verzichten und es lieber meinem Kind geben, oder nicht? Also ich zumindest. Und verstehst du, mit unseren Kindern, denen tun wir doch Gutes, selbst wenn sie nicht so sind, wie wir wollen, dass sie sind. Denn lass mich das mal so sagen, du und ich sind auch nicht immer so, wie unser Vater im Himmel uns will. Und trotzdem hat er Geduld mit uns, trotzdem gibt er uns nur Gutes. Er lässt sogar seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Ja? Und er sagt über uns, nur Güte und Huld werden dir folgen alle Tage meines Lebens. Also wenn du erfüllt werden willst mit dem Heiligen Geist, dann kannst du heute Abend erfüllt werden mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Die Bibel nennt das Taufe in den Geist, hineintaufe. So wie man in Wasser hineingetauft wird, so wird man in den Geist getauft. Und der Heilige Geist kommt und wohnt dann in uns. Und dann ist das so schön, dass du ihn anbeten kannst. Loboro sandara bakita labosha. Ora basa. Und dann kannst du auch singen. Labara simlara labara. Da kannst du beten, du kannst singen und du kannst Borashakarabasai auch prophezeien mit Auslegung. All das sind Dinge. Und da hast du ein riesen Einstiegstor für die direkte Weissagung. Du für all die Gaben des Geistes, in Geisterunterscheidung hinein, in Gabe des Glaubens, in Worte Erkenntnis, in Worte der Weisheit, in Gaben der Heilungen und in dieser Gabe von neue Dinge zu kreieren. Ach, hä? Wunderwirken. All diese Dinge. Verstehst du? Wir kommen da hinein. Gott öffnet uns dieses Feld. Und manchmal sagen Leute, weißt du, Herbert, den einen gibt Gott halt die Sprachenrede und die anderen nicht. Wenn Gott das wirklich tut, ja, dann ist er ungerecht. Dann darf er von heute an nicht mehr behaupten, dass er gerecht sei. Wenn die 10 Punkte und auch die Heilung, was ich Punkt 11 euch gelesen habe, wenn die Leute, die in Sprachen reden, auferbaut werden, erfrischt werden, wenn diese Leute wirklich im Einklang mit dem Willen Gottes beten und Gesundheit sich in ihren Körper ausschüttet, wenn all das ist und Gott mir das gibt, ja natürlich, da könnte ich singen, ich bin so froh, dass ich ein Pfingstler bin. Ja klar, ich bin froh. Aber weißt du, Gott hat das für jeden. Für jeden. Wenn wir in die Bibel reinschauen, die Apostelgeschichte, es gab früher nur eine Glaubensgemeinschaft. Ich nenne sie immer gern die Pfingstler, aber ich, ja, weil die ersten Gemeinden waren alles geistgetaufte Gemeinden. Nennen wir sie charismatische Gemeinden von mir aus, nennen wir sie geisterfüllte Gemeinden. Also diese vielen Baptisten und FEGler und Pfingstler und JEBler, das gab es alles nicht, das ist einfach unsere Adresse. Was es in der Bibel gab, Leute, die zu Jesus kamen, wurden geistgetauft und redeten in neuen Sprachen. Es waren alles charismatische und wenn du so willst, pfingstliche Gemeinden. Aber es gibt ja, ich kenne ja auch Baptistengemeinden, die voll im Heiligen Geist sind und in neuen Sprachen beten und Gott verherrlichen und anbeten. Also da könnte mancher Pfingstler da wirklich doch mit seinem Löffel hergehen und sagen, ich möchte auch ein bisschen trinken. Aber besser, man geht direkt zu Gott und holt sich da, weil er gibt nicht nach dem Maß. Gott sagt, naja, also ihr kriegt so ein Maß und die kriegen das Maß. Nein, das tut er nicht. Sondern wir sind in ihm zur Fülle gebracht. In ihm zur Fülle gebracht. Und es ist, wenn Gott sagt, Herbert, dir gebe ich das Sprachengebeten, dass du dich aufbaust. Aber dieser hier, die gehört nämlich nicht in deine Gemeinde. Die kriegt's nicht, Herbert. Die Soldaten, die soll bei den Bauern gehen, die Schweine hüten. Und nein, ja. Ich bin nämlich ihr liebender Vater. Nein, nee. Verstehst du? Du brauchst du Auferbauung? Klar. Dann Rabuka Shalabasi. Du brauchst den Willen Gottes immer zu beten? Nee, doch. Rebokoshi Alamahanakutabasi Atabasho. Ja, du brauchst die Fülle, in der Fülle Gottes zu leben? Dann, und schau, leg Power los und begeben wir uns hinein. Gott sagt, Jesus sagt, wie viel mehr? Wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Was müssen wir also tun? Vater, ich bitte dich um den Heiligen Geist. Und ich empfange den Heiligen Geist heute Abend. Und wenn du heute Abend hier bist und du sagst, Mensch, ich möchte gerne erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich möchte gerne in neuen Sprachen reden. Du bist gläubig, du hast dich zu Jesus bekehrt, ihn zum Herrn deines Lebens gemacht. Du hast gesagt, ja, ich bin ihm gehorsam gewesen. Ich habe gesagt, ja, ich lass mich taufen und bin getauft in den Namen Jesu. Wir haben solche auch, die stehen jetzt auf der Taufwarteliste, die wir demnächst ja haben werden. Aber du kannst zu Gott kommen und sagen, Vater, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird heute Abend, der Vater wird seinen Heiligen Geist heute in dich geben. Und du wirst heute anfangen, in neuen Sprachen zu reden. Du wirst heute anfangen, den Vater in neuen Sprachen zu verherrlichen. Euch gilt diese Verheißung, euren Kindern gilt diese Verheißung, allen, die in der Ferne sind, gilt diese Verheißung. Und so viele der Herr, unser Gott, irgendwann auch in Darmstadt mal dazu rufen wird, gilt diese Verheißung. Es gilt uns allen. Und ich lade dich ein und das Lobpreisteam wird jetzt einfach auf die Bühne kommen und wir wollen wirklich unseren Vater anbeten, ihn anbeten. Und dann, der Vater will, dass du dich auferbaust. Er will nicht, dass du limitiert bist in deinem Gebetsleben. Er will nicht, dass du, ja, so Herr, du bist groß, ja, du bist wunderbar, Herr. Oh ja, du bist schön, Herr. Irgendwann geht dir der Stoff aus. Irgendwann ist es so, ja, fällt dir nichts mehr ein. Aber wenn du Sprachen betest, da kannst du sogar 24 Stunden beten, brauchst du aber gar nicht. Aber so, du betest, Roboshe Kiasai. Ich bete immer wieder, immer durch den Tag in Sprachen. Du wirst mich kaum in Deutsch beten hören, weil die Bibel sagt, betet bei jeder Gelegenheit im Geist, bei jeder Gelegenheit in Sprachen. Weil ich weiß, ich bete immer im Willen Gottes. Parallel dazu, wer in Sprachen betet, auferbaut sich selbst. Eine andere Übersetzung, er lädt sich auf. Vielleicht bist du heute wie so eine leere Batterie. Oder im Alltag mal wie so eine leere Batterie. Und dann komm zum Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, ich brauche eine richtige Überbrückung, ich brauche so einen Kaltstart. Und dann kommt der Heilige Geist und er berührt dich ganz neu. Und dann fängst du an, Roboshi Kiriasan, in neuen Sprachen zu beten. Aber dann solltest du ständig in neuen Sprachen noch immer wieder beten. Einfach so in Freiheit, das ist kein Zwang. Oh, jetzt muss ich in Sprachen beten, oh, sonst werde ich wieder leer. Oh, jetzt hoffentlich habe ich es nicht verpasst. Nein, das ist so ein Krampf, kennt Gott nicht. Es ist schön, in Sprachen zu beten, beim Einkaufen in Sprachen zu beten, beim Supermarkt neben der Gefriertruhe zu sein und du guckst da die Hähnchen da an vielleicht und sagst, oh, Rabashikatalabasai, Herr, welches nehme ich denn jetzt? Rabukiatalamase. Du kannst das überall machen, verstehst du? Oh, da Barakiasai, du stehst unter der Dusche und sagst, oh, Vater, es ist so schön, dass wir Duschen in diesem Land haben und duschen können, denn ich kenne es auch anders. Oh, Rabukashitalabasai. Und ich preise dich, Herr. Du kannst Gott überall preisen. Weil er ist da und der Heilige Geist ist in uns. Er wohnt in uns. Seit wir im Geist getauft sind, wohnt er da drin. Und er begehrt in uns und eifert und er schützt uns. Er sagt, du, ich achte auf dich, ich will, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Ich will, dass du ein heiliger Mann, eine heilige Frau bist. Ich will, dass du wirklich zur Ehre Gottes bist. Ich will und arbeite an dir, dass du frei bist von allen Flecken und Runzeln. Ich will, ich mache aus dir das, die wirklich die gute Braut Jesu Christi. Und dazu lade ich dich jetzt ein, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, ich bete, dass jeder heute Abend, der noch nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass er heute zu dir kommt, zu diesem liebenden, wunderbaren, herrlichen, himmlischen Vater, der nur gute Gaben für uns hat. Dass jeder kommt und sagt, Vater, taufe mich im Heiligen Geist. Taufe mich, Vater, im Heiligen Geist. Und während wir jetzt dann anbeten, kannst du einfach nach vorne kommen. Und dann werden wir erstmal Gott anbeten. Wir beten ihn einfach an. Du kannst auch in deiner Sprache machen, wenn du jetzt noch keine andere hast. Bete ihn an. Aber so, während du hier vorne bist, werden wir auch mit dir beten, wenn du es magst. Wir werden dich fragen und wenn du es magst, dann werden wir mit dir beten. Und der Heilige Geist wird dich heute Abend erfüllen. Du wirst heute Abend im Geist erfüllt werden, wirst in neuen Sprachen reden und wirst hier nach Hause gehen als ein Mensch, der sagt, ja, ich rede in neuen Sprachen. Ich werde mich jetzt in Zukunft selbst aufbauen und erbauen können und aufladen können und all das Gute empfangen, was Gott für mich hat. Gott hat die Geistestaufe für jeden Menschen vorgesehen. Der Einstieg wieder, gläubig werden, Taufe und so weiter, obwohl die zweiten Punkte sich manchmal gewandelt haben. Aber für jeden, auch für dich. Halleluja.